Um das gleich vorauszuschicken, an den Liedern bin ich schuld. Ich habe sie ausgewählt. Ich habe den Heiko gefragt, ob das eigentlich problematisch war. Er meinte nur, das ein Lied wäre ein bisschen herausfordernd. Es kommen auch nach der Predigt noch weitere von diesen alten Weihnachtsliedern. Aber das hat einen Grund und einen Sinn. Als ich relativ jung im pastoralen Dienst war, habe ich bei Bibelgesprächen das auch immer mal genutzt, in der Advents- und Weihnachtszeit mit den Menschen über diese Lieder zu sprechen, über den Inhalt, die viele von ihnen auswendig konnten. Also es war klar, dass sie sprachlich nicht daran gescheitert sind. Und dann habe ich aber festgestellt, dass sie gar nicht so recht erklären konnten, was sie da singen. Damals hat mich das sehr verwirrt. Heute habe ich eine etwas andere Perspektive darauf. Das eine ist, dass wenn man dann ansetzt und was laut aussprechen möchte, man irgendwie merkt, hört sich das eigentlich richtig an? Und dass wenn man dem Pastor gegenüber sitzt, man denkt so, na dann sag du mal besser, wie es gemeint ist. Also als Erwachsene sind wir dann ja da auch immer sehr schnell etwas vorsichtig und zurückhaltend. Das ist die eine Sache. Ich glaube aber, dass es noch eine zweite Dimension gibt, nämlich die, dass dieses Gespür, dass sie eigentlich wussten, was sie sagen müssten, laut Katechismus, aber vielleicht die Frage um die Ecke kam, glaube ich das eigentlich? Fühlt sich das für mich richtig an? Und an der Stelle waren sie ein Stück ehrlicher zu sich selbst, als ich das zu dem Zeitpunkt sein konnte. Ich konnte, ich sage das jetzt mit Absicht, so die richtige Lösung herbeten, weil ich halt das Fachwissen habe. Aber auch ich habe bei mir festgestellt, dass ich mit dem Inhalt, der damit verbunden ist, ein bisschen fremde. Und ich möchte euch mit diesem Gottesdienst einladen, Weihnachten neu als ein neutestamentliches Thema zu entdecken. Ich drücke mal da noch ein bisschen mehr auf die Tube. Ich möchte euch einladen, das Kirchenjahr als eine Proklamation des Evangeliums zu verstehen in seiner angemessenen neutestamentlichen Breite. Eine Proklamation ist so eine Verlautbarung, die mit Autorität gemacht werden kann. Es ist an der Stelle nochmal egal, ob die Adressaten das glauben oder gut finden. Es ist erstmal eine Bekanntgabe, eine Proklamation. Und ich finde es bemerkenswert, dass das Kirchenjahr sich ein ganzes Jahr Zeit lässt, um das zu tun. Den Verdacht, den ich habe, ist, dass wir gut in Passionszeit sind und in Ostern feiern. Und Pfingsten ist auch toll. Aber das diese Geschichte, dass sich Gott mit der Welt verbunden hat, für uns Fragezeichen aufzeigt. Und vielleicht auch zu Recht. Ich möchte mich mit euch heute auf den Weg machen, ein bisschen was davon zu entdecken. Aber den Prozess, den wir uns miteinander vorgenommen haben, der unter dem Stichwort vitale Gemeinde läuft, kann auch die Überschrift haben, das zu entdecken, wozu Weihnachten uns im neutestamentlichen Sinne befreit. Ich möchte euch bei diesem Weg einladen, Jesus näher zu kommen, seinen Weg zu entdecken, seine Zukunft, für euch persönlich als auch für euch als Gemeinde. Und es passt einfach ganz wunderbar an diesen ersten Sonntag im Kalenderjahr, und in die noch Weihnachtszeit und vielleicht auch an den Anfang der Epiphaniaszeit. Denn diese 7 Merkmale einer gesunden Gemeinde, wo ich den Eindruck habe, so wurde mir das erzählt, dass euch die ein bisschen zur Nase heraushängen, aber sie atmen diese Spiritualität des neutestamentlichen Weihnachten. Sie atmen das, was wir eben im Wechsel gelesen haben. Sie atmen eine Wirklichkeit, die zu groß ist, als dass man sie einfach und schnell fassen könnte. Und die einzige Möglichkeit ist, sich an Jesu Hand in sie hineinführen zu lassen. Und das ist das Projekt, zu dem ich einlade. Ich denke, wir haben 1,5 bis 2 Jahre dazu Zeit. Und ich lade jede und jeden von euch ein, ein Teil davon zu sein und sich selbst von Jesus überraschen zu lassen, wie er dir neu nahe kommt, welche Seiten er dir neu zeigt, neu auftut. Das ist die Verbindung von Weihnachten zu diesem Prozess und zu dem, was ich jetzt anfangen möchte, mit euch zu entdecken. Vielleicht ist nicht sofort einsichtig, was jetzt die Nordsee mit Weihnachten zu tun hat, aber für mich hat das im Moment mit Weihnachten ganz viel zu tun. Wenn wir an Nordsee denken, denken wir an Niedersachsen und an Schleswig-Holstein, an Wattenmeer. Wenn man nach England fährt, sieht die Nordsee etwas anders aus. Erstens ist sie im Osten und nicht im Westen. Und zweitens ist eigentlich immer Wasser da, selbst wenn Ebbe ist. Wenn auflandiger Wind ist, rollen die Wellen immer noch an, man kann sie sehen. Es ist eine raue Küste und besonders im Norden von England kommt dann so eine hügelhafte Landschaft dazu, die sehr eigen ist. Meine Frau Anja und ich waren im November da und ich erzähle euch das deswegen so ausführlich, weil da das Evangelium an Land der Insel gegangen ist, schon im 7. Jahrhundert. Es waren irische Mönche, keltische, die mit dem Evangelium da ankamen und auf eine völlig heidnische Insel gestoßen sind. Ich sage jetzt das Wort heidnisch mal an dieser Stelle. Also nichts Christentum, keine Kirche, kein nichts. Und die Frage, die sich stellt, so, wo begegnet mir Gott da? Mir als Missionar im allerbesten Sinne des Wortes, der ich da aus dem Boot gestiegen bin, vielleicht die letzten Schritte durch das Wasser, die Wellen gegangen bin und nun am Sandstrand stehe. Wo begegnet mir Gott? Was sehe ich? Den Blick aufs Meer? Vielleicht einen überraschenden Regenbogen? Vielleicht bedrohlich graue Wolken? Und es begegnen mir Menschen. Und es ist die Frage, begegnet mir Gott gerade in diesen Menschen, die von Jesus noch nichts wissen? Und diese Mönche haben eine Spiritualität mit dem Gepäck gemacht, die ihnen das sehr leicht gemacht hat, in diesen alltäglichen Dingen Gott zu sehen. Als Anja und ich da waren, hatten wir Gelegenheit, eine Kommunität kennenzulernen. In dieser Region im Norden Englands, also danach kommt wirklich direkt Schottland, heißt Northumbria und die Kommunität heißt Northumbria Community. Und es ist ein überkonfessioneller Zusammenschluss von Menschen, die für sich die Erkenntnis gewonnen haben, dass wenn Kirche sich nicht verändert, Kirche sterben wird. Sie glauben aber, dass Jüngerschaft und Nachfolge und die Wirklichkeit Jesu in der Welt niemals enden werden, weil es seine Verantwortung ist und dass Kirche neue Formen finden muss, eine neue Form von Gemeinschaft. Und sie hat zwei Inspirationsquellen. Die eine ist ein bekannter deutscher Theologe, nämlich Dietrich Bonhoeffer, der schon 1935 den Gedanken hatte, wenn Kirche sich erneuern will, wenn sie eine neue Form finden muss, dann wird sie eine Art neues Mönchtum entwickeln. Aber dieses Mönchtum wird nicht so sein wie das im Mittelalter, sondern es wird eine andere Form haben, die wir noch entdecken müssen. Aber es hat eine Gemeinsamkeit, nämlich die starke Bezogenheit auf die Bergpredigt. Also dieses konkrete Leben, die Suche nach Frieden, das Stiften von Frieden, das Spenden von Barmherzigkeit über alle menschlichen Grenzen kultureller und religiöser Art hinweg. Das ist das eine. Und das andere ist halt diese Spiritualität dieser keltischen Mönche aus dem 7. Jahrhundert, denen es so leicht fiel, Gott in diesen alltäglichen Dingen zu entdecken. Wir haben etwas abfotografiert, und jetzt ist der Moment für das Foto, so als Aquarell gezeichnet, was einem alles begegnen kann. Der überraschende Regenbogen, der kommt da jetzt schon vor, oder die bedrohlich dunklen Wolken, aber auch das brennende Holz im Ofen. Und sie haben einige Alpakas, das flauschig weiche Alpakafell. Ein Baum, der Geschichten erzählt und an dem man Geschichten erzählt. Die grauen wandernden Gänse. Reifende Äpfel. Oder ein weicher Sonnenaufgang. Ich möchte euch nochmal den Anfang von dem Text vorlesen, den wir im Wechsel gelesen haben. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Ich würde mir jetzt wünschen, dass ihr eine Ahnung entwickelt, wie dieser Christushymnus aus dem Kolosserbrief sich verbindet mit dieser Art von Spiritualität und welche Weite und welche Größe es hat und welche großartige Möglichkeit darin besteht, Jesus in allem zu entdecken. Auch wenn man als Missionar irgendwo ankommt, wo es überhaupt keine christliche Infrastruktur gibt, wo es noch keine Geschwisterlichkeit gibt, außer der, die man mitbringt, wo es keine geistliche Gemeinschaft gibt, außer der, die man eben an dieser Stelle mitbringt. Und trotzdem die tiefe Erwartung zu haben, weil in ihm die ganze Welt geschaffen ist, wird mir Christus entgegenkommen in den Dingen, die mir begegnen, in den Geräuschen und in den Menschen. Einer aus der Community, in dem wir begegnet sind, hat das sehr prägnant, sehr scharf formuliert. Und ich möchte euch das als eine Herausforderung einfach mal mitgeben. Er hat gesagt, wenn wir Gott finden wollen, müssen wir zu den Menschen gehen, denn Gott ist bei den Menschen. Wie anders ist es, dass wir uns jetzt zurückziehen zum Gottesdienst und an der Stelle doch etwas unter uns sind? Was bedeutet der Weg in die Welt zu den Menschen, um Gott dort zu begegnen? Ihn dort zu treffen. Das ist Teil der Sache, die ich mit euch vorhabe, solche Dinge zu entdecken und sehr ernstlich zu fragen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Christushymnus fast ein bisschen zu wunderbar ist, um ihn verstehen zu können. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass Menschen, also auch Christen, damit irgendwie fremdeln. Ich habe mir auch ebenfalls lange darüber Gedanken gemacht, ob es einen Weg gibt, da eine Tür zu aufzuschließen. Mein Versuch ist folgender. Ich glaube, dass es ansetzt in der Christuserfahrung im Jetzt. Es gibt im Neuen Testament zwei sehr grundlegende, sehr zwei starke Bilder dafür. Das eine ist bei Paulus, dass wir eine neue Schöpfung in Christus sind, dass wir neu geschaffen sind. Und das andere ist, dass der Wiedergeburt oder dem Neugezeugtsein in Christus. Das ist dann Johannesevangelium und 1. Petrusbrief. Ich glaube aber, dass an dieser Stelle das tiefe Zeugnis von Menschen ist, die merken, Jesus ist mir jetzt nahe. Bei dem ersten Lied, was wir gesungen haben, die Weihnachtsfreude wird deswegen nicht ausgepustet, weil er kommt und in der Welt bleibt. Die Christuswirklichkeit ist ein Jetzt. Und gerade der Kolosserbrief hat sehr, sehr pointiert die Aussage, dass wir bereits jetzt als Christinnen und Christen an Auferstehungswirklichkeit partizipieren. Nicht nur an Auferstehungshoffnung, an Auferstehungswirklichkeit. Und ich möchte euch herzlich einladen, euch Gedanken darüber zu machen, wo das für euch persönlich konkret wird, in eurem Leben, in eurer Biografie, wo ihr es so an den Haaren packen könnt. Ich glaube, dass, wenn man das findet, man mit sehr großer Dankbarkeit erfüllt wird. diejenigen von euch, die im, wann war es, August mit dabei waren, das erste Seminar, was ich mit euch gemacht habe, da haben wir uns genau darüber unterhalten. Ich hatte einige Zitate mitgebracht von C.S. Lewis, der das als Nicht-Theologe sehr klug entdeckt hat, dass das ein zentrales neutestamentliches Thema ist, das Neuwerden in Christus und seine Wirklichkeit als eine konkrete Gegenwart zu erleben. Und er hat ein paar hübsche sprachliche Bilder dafür. Die würden jetzt den Gottesdienst sprengen, aber das ist meine Hausaufgabe. Zum Schluss des Gottesdienstes werdet ihr diesen QR-Code eingeblendet sehen. Und da findet ihr Plakate, die ich gestaltet habe, wo 12 dieser Zitate da sind. Nehmt das in euer Handy auf und schaut euch das an. Macht euch Gedanken darüber, welches Zitat passt am besten zu euch. Bei dem Seminar, was wir im Sommer gemacht haben, habe ich gesagt, macht meine erste Wahl, meine zweite Wahl und meine dritte Wahl. Und es wäre eine große Freude, wenn ihr unabhängig auch von meiner Person miteinander darüber ins Gespräch kommen werdet. Es ist ein Thema für Hauskreise oder für was auch immer ihr gerade an Struktur an dieser Stelle habt. Und es ist eine Verbindung, was wir gemacht haben. Und wir werden an dieser Stelle bei unserem nächsten Treffen dann auch weitermachen. Also das führt dahin, dass man ein Schon-Jetzt erlebt. Und ich glaube, der Zauber des Schon-Jetzt ist es, dass es die Kraft hat, eine Hoffnung zu schaffen auf das, was noch nicht ist und was kommen soll. Und es hat gleichzeitig die Kraft zu überlegen, was bedeutet es denn eigentlich, dass sich in Jesus Himmel und Erde unwiderruflich miteinander verbunden haben. Und welche Größe und welche Weite ist dadurch gegeben? Und deswegen denke ich, ist dieses Neuwerden in Christus die Tür, zu dem man zu diesem großartigen Hymnus hineingehen kann. Ich erwarte nicht, dass das sofort Klick macht in einem Moment. Für mich selbst war es eine sehr, sehr lange Reise, all das wieder zu entdecken. Ich bin auch davon ausgegangen, habe ich ja schon gesagt, dass ich mit Weihnachten ein bisschen gefremdelt habe. Aber ich glaube, dass die vielleicht beste Formulierung, die alles verbindet im Neuen Testament ist, die in diesem Text vorkam, dass nämlich Gott in seiner ganzen Fülle in Jesus Wohnung bezogen hat. Und es ist aus meiner Sicht inhaltlich dasselbe wie der Vers aus dem Johannesevangelium, den wir als Wochenspruch haben. Wir sahen seine Herrlichkeit. Auch da merkt ihr, das ist so die Sprache des Zeugnisses. Ich habe was gesehen, etwas erkannt. Und auch wenn das die Sprache des Johannesevangeliums ist, bin ich persönlich davon überzeugt, dass alle drei anderen Evangelien im Prinzip die gleiche Geschichte, aber mit anderen Worten erzählen. In der Art, wie sie Wundergeschichten erzählen, indem sie erzählen, wie Menschen Fragen gestellt haben. Wer ist der, der hier über Wolken und Wind befehlen kann? Wer ist es, der Dämonen austreiben kann? Wer ist das, der Sünden vergeben kann? Und da deutlich wird, es blitzt etwas von dieser Fülle, von dem Pleroma, wie es auf Griechisch heißt, durch, das in ihm wohnt. Und dass das tatsächlich passiert ist. Für mich war ein Augenöffner, um nochmal zu C.S. Lewis zurückzukommen. Ihr wisst, wer C.S. Lewis war, mit Tolkien befreundet und ohne ihn hätte es den Herrn der Ringe nicht gegeben. Aber Tolkien wiederum, der katholisch war übrigens, hat auch mitgeholfen, dass C.S. Lewis seinen Weg zu Jesus gefunden hat. Und eine Idee, die diese Männer miteinander hatten, diese Geschichte, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist, ist ein Mythos, aber ein wahrer Mythos. Und da dachte ich, das hat so viel großartige Flexibilität, zu sagen, das ist eine Geschichte, die von Gott handelt. Aber es ist eine, die wirklich passiert ist. Und das Aufregende ist, ich glaube das jetzt. Gott hat mich dazu befreit, dass ich es glauben kann. Und auf dieser Reise möchte ich euch einladen. Wie gesagt, es ist nichts, was ich erwarte, dass ihr sofort mit einer neuen Erkenntnis aus diesem Gottesdienst herausgeht. Aber ich wünsche mir, dass eine Saat eingepflanzt wird und dass sie Zeit hat, aufzugehen und Wirklichkeit zu werden und immer mehr Wirklichkeit entwickelt. Als wir da im Norden von England waren in der Kommunität, fiel ein weiterer Satz, der mir sehr ins Herz fiel. Und zwar sagten sie, die Mönche, die damals von hier aus angefangen haben, England zu christianisieren, kannten den Unterschied zwischen geistlich und weltlich nicht. Und da dachte ich, ich möchte auch den Unterschied wissen zwischen geistlich und weltlich vergessen. Vielleicht, wenn ihr euch an diese Bilder auf dem Aquarell erinnert und dafür, was es steht, also es ist die eine Welt. Und lässt dieser Christushymnus Raum für solche Dualitäten, wenn alles in Christus geschaffen ist? Es ist ein Text über die Einheit der Welt. Es ist das Gegenteil von Weltflucht. Es ist ein Sein in der Welt, in Christus. Und das ist meine konkrete Antwort darauf, wozu Weihnachten uns befreit. Ich glaube, dass Weihnachten uns befreit, solche Dichotomien zu überwinden. Ich möchte euch ermutigen, das Fremdwort Dichotomie aktiv in euren Wortschatz mit aufzunehmen, weil es ein Problem bezeichnet, was wir haben. Eine Dichotomie ist eine Zweigeteiltheit und hat das Drama, dass es dazwischen einen Spalt gibt, der unüberwindbar ist. Entweder ich bin geistlich oder ich bin weltlich. Und beides gleichzeitig kann ich nicht haben. Es gibt auch in unserer Art, wie wir über Bibel denken, wie wir über Jesus denken, auch solche Dichotomien. Eine davon ist zum Beispiel der historische Jesus und auf der anderen Seite der Christus des Glaubens, der sogenannte kerygmatische. Entweder habe ich das eine oder das andere und diese Art Diskurs gaukelt mir vor, ich könnte beides nicht miteinander haben. Der Text aus dem Kolosserbrief sagt etwas anderes, nämlich da wird es zu einer Person. Die Person, die die Bergpredigt gehalten hat und uns zum aktiven Friedensstiften aufgefordert hat, ist dieselbe Person, die gestorben und mehr noch auferweckt worden ist und, wie die biblische Formulierung ist, zur Rechten Gottes sitzt. Und die uns jetzt gegenwärtig wird in dieser Weise, dass ich werde neu in Christus. Und davon gibt es noch etliches andere. Eine andere Dichotomie ist, Glaube ist eine private Angelegenheit. Die Öffentlichkeit ist weltanschaulich neutral. Die Sache mit dem privaten Glauben ist so eine Sache, damals hatte sich Gerhard Schröder bei seinem Amtseid dahinter versteckt, indem er nicht gesagt hat, so wahr mir Gott helfe. Und seine Begründung war, Religion ist Privatsache. Das ist auch so eine Dichotomie, die tief in unserer Kultur verankert ist. Und die Frage ist, wie reagieren wir Christen darauf? Wie gehen wir damit um? Ich glaube, dass wir immer in unserer Kultur, mit unserer Kultur sind, aber es gibt auch Situationen, wo wir widersprechen müssen. Und ich glaube, das ist ein Fall. Und deswegen hat diese Sache mit den Mönchen bei mir sowas ausgelöst, sie kennen den Unterschied zwischen weltlich und geistlich nicht, weil alles eine Welt ist, so etwas Attraktives gehabt. Und die Reise, auf die ich euch einladen möchte, auch bei diesem langen Weg über anderthalb, zwei Jahre, ist genau diesen Zwiespalt, diese Dichotomie zu überwinden. Das, was ich zuletzt genannt habe, verbreitet auch einige Unsicherheit, nämlich die, wie rede ich angemessen von meinem Glauben anderen gegenüber? Und es gibt so die Idee, allein das schon zu erwähnen, könnte als übergriffig empfunden werden, oder die Leute interessieren sich einfach nicht dafür. Ich glaube, dass beides nicht stimmt, wenn man sich überwindet, seinen Glauben zu teilen mit anderen Menschen. Aber es ist etwas, was wir neu lernen müssen. Und ich glaube, dass diese Weihnachtswirklichkeit, die Christuswirklichkeit in der Welt, der kosmische Christus, wie immer ihr das benennen wollt, uns dabei hilft und uns dazu befreit, das wieder zu können. das wieder neu zu entdecken. Und ich glaube, dass es kein Zurück ist zu dem Alten, sondern dass es ein unbekanntes Neues ist. Und das ist eine Herausforderung bei diesem Prozess, was Menschen dann immer wieder kritisch nachfragen. Was ist denn unser Ziel? Unser Ziel ist, uns an der Hand Jesu nach vorne in die Zukunft führen zu lassen. Und wie diese Zukunft aussehen wird, wird sich dann zeigen. Eine letzte Implikation dazu. Die Welt um uns, Gemeinden, hat sich verändert. Und diese Weihnachtswirklichkeit in Christus gibt uns die Möglichkeit, nicht so mehr zu denken, die böse Welt macht uns das Leben schwer, sondern diese Veränderung als eine Zumutung an uns aus Jesu Hand zu nehmen. Es ist keine Sache des Bösen oder was auch immer, sondern es ist, dass die eine Welt sich verändert und unsere Berufung, unser Auftrag ist, mit Jesu Hilfe uns neu zu orientieren. Und es macht eine vollkommen andere Stimmung zu sagen, ja, es ist vieles eine Zumutung, es ist vieles schmerzhaft, es ist vieles schlimm, was an Veränderung notwendig ist, aber wir nehmen es, Herr Jesus, aus deiner Hand. Und wir haben das Zutrauen, mit dir an ein gutes Ende zu kommen. Also an das Ende, was in unserem Verantwortungsbereich liegt. Und in dem Sinne möchte ich euch dazu gewinnen, ja, euren Verstand, euer Herz weit zu machen und in dem Bewusstsein, ich kann die volle Größe weder des Evangeliums noch von Jesus denken, zu sagen, Herr, bitte schließe es mir jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr ein bisschen weiter auf. Und das ist im Prinzip meine Reise, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe. Und es ging wirklich um Jahre und nicht um Monate, dass mir Jesus groß geworden ist. Und es ist so ein stilles, aber bewusstes Gebet, Herr, lass mich immer weiter, immer größer denken von dir und von der Welt, die in dir geschaffen ist. Amen.